hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's!
Junge, war das ein heißes Wochenende und es scheint ja vom Wetterbericht her noch weiter zu gehen. Also was könnte näher liegen, als eine Folge darüber nochmal abzuhalten, wie sich Schwangere im Sommer irgendwie verhalten sollten oder was es an Tipps gibt, um durch diese heißen Tage und Nächte zu kommen. Also ganz zu Anfang, ich mag ja echt den Sommer und ich mag es auch echt heiß, aber wisst ihr was, ich mag es auch am liebsten, wenn ich an so heißen Tagen Urlaub habe, am Strand liege oder am See liege und die Beine einfach ins Wasser halten kann. Mir geht schon auch so, wenn ich bei diesen heißen Temperaturen arbeiten muss und meine Dauerbeschäftigung ist ja ins Auto rein, parken oder weiterfahren, nächster Hausbesuch, ins Haus rein, Hausbesuch machen und dann wieder in das 120 Grad heiße Auto einsteigen, dass ich mich dann auch manchmal abends völlig döschig fühle oder dass ich denke, ich glaube, ich habe auch irgendwie einen Hitschlag. Das liegt wirklich auf der Hand, aber Schwangeren im Sommer geht es natürlich ähnlich, vor allen Dingen die eben auch noch berufstätig sind, dass man hier vielleicht echt so ein paar Tipps mal beherzigen sollte, wie man durch solche heißen Tage und heiße Nächte durchkommt. Schwanger im Sommer ist halt wirklich echt nochmal so eine ganz andere Hausnummer, wie schwanger, vor allen Dingen hochschwanger zu sein, wenn man jetzt vielleicht im Winter oder im Herbst in diese Zeit geht. Was sind denn so die Probleme? Was steht an, wenn ich schwanger in diesen heißen Tagen bin? Die meisten beschweren sich eigentlich, dass der Kreislauf nicht so ganz mitspielt, dass mir also eher mal schwindelig wird, wenn ich aufstehe oder Kopfschmerzen, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann so in der Mittagshitze gar nicht mehr durchatmen. Jede Schwangere kennt ja ohnehin schon das Problem einer Kurzatmigkeit. Und hier kann ich euch wirklich den Haupttipp erstmal mitgeben. Versucht alles, was ihr so erledigen müsst, vor allen Dingen auch in der Hitze erledigen müsst, vielleicht irgendwas draußen oder ein Einkauf oder dass ihr das wirklich in die frühen Vormittagsstunden verlegt. Die Mittagshitze dann auf jeden Fall meidet, euch eher drin aufhaltet oder im Schatten aufhaltet, irgendwo, wo ihr das relativ gut aushalten könnt. Und dann eher nochmal wieder die Nachmittags- und frühen Abendstunden für ein bisschen Action nutzt. Gerade wenn es solche extremen Temperaturen weit über 30 Grad gibt, dann muss man da wirklich auf den eigenen Körper nochmal ein bisschen achten und dir bewusst machen, dass du ja nicht nur für dich alleine gerade deinen Kreislauf am Laufen halten musst, sondern noch einen zweiten Kreislauf. Und das macht es eben doppelt anstrengend und hier musst du auch manchmal, auch wenn es schwer fällt, vielleicht mal um die ein oder andere Hilfe bitten. Oder was ich auch ganz häufig erlebe, die Schwangeren bekommen Hilfe angeboten. Vielleicht erwischst du dich da auch immer mal dabei. Und man wehrt ganz schnell ab, weil man irgendwie keine Hilfe annehmen möchte. Also hier sei wirklich mal relativ locker und gesteh dir einfach mal ein, ja, ich bin schwanger, ja, es ist verdammt heiß und ja, ich darf jetzt auch mal Hilfe annehmen. Das, was ich so aus meinen eigenen Schwangerschaften beobachtet habe, mir ging es kreislauftechnisch eigentlich in den ersten Monaten, in denen noch keiner gesehen hat, dass ich schwanger bin, eher bescheidener. Als ich dann wirklich sichtbar schwanger war, war mein Kreislauf eigentlich relativ stabil, auch in den Sommermonaten. Aber trotz allem, also fragt und bittet vielleicht auch mal in der Frühschwangerschaft, wenn es noch keiner sieht, um die ein oder andere Hilfe. Ihr tut euch damit wirklich selber auch nochmal einen Gefallen. Das nächste, was ich nochmal ganz bewusst ansprechen möchte, ist das ausreichende Trinken. Wir machen das ja schon im nicht schwangeren Zustand, nicht in ausreichendem Maße oder zumindest viele. Also fühl dich nur angesprochen, wenn du auch dazu gehörst. Aber wenn ich so an meine Frauen in der Praxis denke und die mir gegenüber sitzen und ich spreche das an den heißen Tagen, die wir gerade so haben, die kommen zur Vorsorge und dann sage ich so einfach mal, nachdem ich gefragt habe, wie es so geht, wie sieht's denn mit dem Trinken aus, wie viel trinkst du so am Tag, dann kommt eigentlich immer, ach, genug. Ja, also ich trinke ja super. Und dann bin ich da aber vielleicht noch ein bisschen hartnäckiger und sage, ach, was ist denn viel bei dir, also in Menge? Ach ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, ja, ich trinke morgens erstmal einen Tee. Ist das so ein großer Pott oder so? Nee, so ein Tässchen. Ja, und dann mal ein Glas Wasser zwischendurch. Aber dann zum Mittagessen trinke ich auch noch mal ein Glas Wasser oder so eine Apfelschorle. Ja, da sind wir jetzt vielleicht so bei 350 Milliliter. Ja, das ist ja schon eine Menge. Und dann sage ich, ja, wie willst denn du auf deine 2,5 bis 3 Liter kommen? Ja, was, so viel? Nee, das ist ja wirklich, also. Also, man soll ja als erwachsener Mensch schon 2 Liter Wasser trinken. Und jetzt, wenn es so heiß ist, was verschwitze ich alles? Da geht ja bei mancher Frau, gerade in der Schwangerschaft, ist es ja den meisten Schwangeren ohnehin noch mal wärmer und sie schwitzen schon mal leichter. So ein 1/2 Liter ist da ja mal gar nichts. Es gibt auch Frauen, die nachts alleine in Liter ausschwitzen. Also muss ich den ja eigentlich noch oben drauf setzen. Und so berechnet sich dann eigentlich auch die Trinkmenge. Also entweder zwischen 2, ich würde fast im Moment bei den heißen Temperaturen auf wirklich mal 3 Liter gehen, je nachdem, wie stark du schwitzt und wo du dich eben aufhältst, was du körperlich so machst. Und hier muss man sich selber wirklich ein Stück weit erziehen. Erziehen in Form von, dass man sich entweder mal im Handy so einen Erinnerungston eingibt, wo man einfach sagt, hier, wenn's Bing macht, gebt euch irgend so einen spacigen Ton ein, wo ihr genau wisst, das ist keine E-Mail, keine WhatsApp und keine SMS, sondern das war der Ton für trink ein Glas Wasser oder trink, mach die Wasserflasche auf und trink einen ordentlichen Schluck. Und vielleicht stellst du dir auch morgens schon deine 3 Flaschen Wasser hin. Im besten Fall sind das dann schon mal Literflaschen. Dann hast du schon mal 3 Flaschen oder vielleicht sind es auch 0,7. Dann hast du aber schon mal so deine Menge im Blick. Und bitte auch jeden anderen, dass er diese Flaschen stehen lässt, der noch mit in deinem Haushalt lebt, dass du wirklich immer wieder so den Überblick hast, wie weit bin ich denn so in meiner Trinkmenge. Nimm dir, wenn du unterwegs bist, auf jeden Fall eine Flasche Wasser mit. Und ja, ich verstehe es. Es geht mir im Moment gerade auch so. Wenn ich Nachsorgentouren fahre, dann lege ich mir morgens eine Flasche Wasser auf den Beifahrersitz. Und aktuell ist das so nach einer Stunde spätestens im Auto eher Teewasser, dass ich noch den Teebeutel mit in die Wasserflasche drücken kann. Das heißt also, dass ich eben auch immer mal wieder irgendeinen Bäcker anfahre oder irgendeinen Supermarkt und mir dann eben eher eine kleine gekühlte Flasche hole und die dann eben auch noch mal trinke, weil das von zu Hause eben wirklich pisswarm ist und irgendwie gar nicht mehr geht. Aber hier wirklich darauf achten. Was auch ganz schön ist, wenn du unterwegs bist oder irgendwie deine Eltern besuchst oder wo auch immer bist und du bekommst was angeboten zu trinken, nimm es immer. Immer getrunken. Alles, was du hast, nimmt dir keiner mehr weg. Man könnte natürlich auch noch mal gucken. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, ach, ich kann nicht schon wieder Wasser. Also entweder so ein Tee. Ich sage auch immer meinen Frauen, diesen Schwangerschaftstee kann man auch super gut im Sommer als Eistee trinken. Ich könnte auch einfach mal in mein Wasser eine Scheibe Zitrone reinschneiden. Dann gibt es auch noch mal einen anderen Geschmack. Oder vielleicht hast du auf deinem Balkon oder im Garten ein bisschen Minze. Das macht es gleich noch mal angenehmer und man hat vielleicht wieder mehr Lust darauf, mit etwas mit Geschmack zu trinken. Was fällt mir noch ein? Vielleicht könnte man auch einfach mal gucken, was hat vielleicht viel Wasser, was ich essen könnte. Also vielleicht eine Gurke oder vielleicht sowas wie Melone ist ja auch sehr, sehr flüssig. Bei Melone muss ich natürlich gerade bei der Wassermelone aufpassen. Das ist super viel Zucker auch. Also da kann ich jetzt nicht so Mengen davon essen, dass ich sage, oh, jetzt habe ich davon Liter getrunken. Da habe ich auch ganz, ganz ordentlich was für den Zuckerhaushalt getan. Aber das kann ich natürlich auch noch mal so ein bisschen mit einbinden. Bei dem Trinken ist es mir auch noch mal wichtig. Und damit kriege ich natürlich immer ganz gut die Frauen, dass ihr euch bewusst macht, wenn du zu wenig trinkst, bekommt dein Kind ein Durstfieber. Das kann ich damit feststellen, wenn ich ein CTG anlege oder Herztöne höre, dass das ganz schön hoch ist. Und zwar so hoch, dass es aus dem normofrequenten Bereich heraustritt. Wenn ich diesen Frauen, wenn die dann bei der Vorsorge sind, eine Flasche Wasser gebe und sage, das trinkst du jetzt mal mehr oder weniger auf Ex aus, dann sehen die am CTG, wie die Herztöne mehr und mehr wieder in den normofrequenten Bereich zurückkommen. Und einer Frau, der das mal passiert ist und sie sagt, oh je, ich will doch nicht mein Baby in ein Fieber bringen, die achten auch mehr und mehr auf das Trinken. Also von daher wirklich nochmal darauf achten, dass du wirklich ausreichend trinkst. Auch für dein Kind und, das war ja so unsere Ausgangssituation, etwas für den Kreislauf zu tun, dass du erst gar keine Kreislaufprobleme oder Kopfschmerzen bekommst, ist eine ausreichende Trinkmenge wirklich absolut vonnöten. Wo wir es gerade nochmal über den Zucker hatten, was die Melone angeht, würde ich euch auch immer eher von Schorlen und sowas abraten. Man kann das mal trinken, natürlich, aber man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass ihr euch immer wieder Zucker zuführt, dass der Blutzuckerspiegel immer kurzfristig nach oben schießt und wieder abfällt. Und hier wäre es eben immer besser, das fängt einfach schon bei den Schwangeren an und das geht auch so bei den Stillenden und dann geht es eben auch in die Beikost über, dass ihr euch selber erzieht, wenn ihr trinkt, muss das eigentlich keinen Geschmack haben und es sollte eben keine Süße haben. Also Apfelschorle, Johannisbeersaftschorle, eine Cola, eine Fanta, eine was auch immer, sondern versucht euch wirklich daran zu gewöhnen und gutes Vorbild auch später für eure Kinder zu sein. Bei Durst trinke ich Wasser oder einen ungesüßten Tee. Ne? Und wie gesagt, ich habe euch ja noch mal ein paar Ideen gegeben. Entweder mal ein Stück Zitrone oder mal ein bisschen Minze in das Wasser gegeben. Oder wenn jetzt so die ganzen Beeren reif werden. Zur Erdbeerzeit habe ich auch manchmal ein paar Erdbeeren oder tiefgefrorene Erdbeeren. Schmeckt auch total lecker. Gibt dem Wasser sofort noch mal einen anderen Geschmack. Oder mal ein paar Himbeeren reingeworfen. Brombeeren. Sieht auch immer gleich ganz schick im Glas aus. Verleitet vielleicht auch noch mal eher dazu, die Hand ans Glas zu nehmen und zu trinken. Also trickst euch selber ein bisschen aus, achtet immer wieder darauf, dass ihr ausreichend trinkt. Was natürlich auch mal ein Problem in den Sommermonaten ist, oder es verleitet uns dazu, wir haben natürlich häufig Klimaanlagen, ob im Auto, ob im Büro, ob in der Shopping Mall, im Supermarkt finde ich es manchmal Wahnsinn. Du läufst draußen mit kurzer Hose und Top und gehst irgendwo in den Supermarkt und denkst, oh, ich glaube, ich muss noch mal raus eine Jacke holen. Der schlimme Moment ist halt, wenn du eine halbe Stunde einkaufen warst und dann wieder aus diesem Supermarkt rausgehst. Also hier wirklich aufpassen. Ich meine, den Supermarkt wirst du deshalb nicht höher heizen können. Aber das Problem ist ja auch so im Auto, dass man dann denkt, boah, sich sofort runterkühlen. Gefahr für eine Erkältung natürlich auch nochmal deutlich höher. Versucht hier immer so diese starken Temperaturunterschiede ein bisschen einzudämmen, um den Kreislauf nicht immer so stark herauszufordern. Das nächste Problem, was wir in der heißen Zeit haben bei den Schwangeren, sind Wasseransammlungen oder auch der Fachbegriff Ödeme. Ödeme können nicht nur in den Beinen und Füßen stattfinden, sondern auch in den Händen, in den Unterarmen, im Gesicht kann sich das abfärben, dass man einfach dazu neigt, mehr und mehr Wasser einzulagern. Ich glaube, das kennt auch jeder außerhalb der Schwangerschaft, dass wir bei so anhaltenden warmen Temperaturen abends dickere Füße haben oder auch mal die Socken, dass die eher einschneiden, dass die Ringe einfach fester und enger sitzen an den Fingern. Wo kann man es noch sehen? Fällt mir jetzt auch gerade nichts ein, aber das sind so mal die klassischsten Problemfelder, wo man es einfach wirklich so sehen kann. Bei Schwangeren ist es natürlich nochmal, gerade so was die untere Hälfte angeht, schwieriger. Wenn wir nämlich einen sitzenden Job haben oder in einer stehenden Tätigkeit den ganzen Tag sind, dann kann durch diese Schwangerschaft und durch diesen Bauch das Wasser und das Blut immer schlechter wieder rücktransportiert werden. Also Tipp 1 wäre, die Beine, so häufig es irgendwie im Laufe des Tages geht, hochzulegen. Also wenn ihr in einem sitzenden Job seid, am besten einen geschlossenen Schreibtisch habt, dann einfach sich einen kleinen Hocker unter den Schreibtisch stellen, die Beine hochlegen und immer wieder Fußgymnastik machen. Einfach mal die Schuhe ausziehen, die Zehen krallen, die Füße einfach kreisen, in Bewegung bringen und sich vielleicht auch einfach mal, das ist ja sowieso immer ganz angenehm, aus der sitzenden Position herausbegeben, den Schreibtisch mal hochfahren, mal in der stehenden Position arbeiten, immer mal wieder für einen Wechsel sorgen. Versucht auch, das ist ja auch so klassisch, was wir Frauen gerne machen, zu vermeiden, die Beine zu überschlagen. Auch das bremst natürlich immer wieder den Rückfluss und kann dann nicht nur für Wassereinlagerungen, sondern auch eher nochmal das Problem der Krampfadern beschleunigen. Wenn ihr dann wirklich abends merkt, boah, meine Füße sehen aus wie kleiner Elefant, dann legt auf jeden Fall auch nochmal abends, nachts etwas unter eure Matratze. Hier helfen schon wirklich ganz kleine Winkel. Also man könnte zum Beispiel so einen normalen Aktenordner nehmen, den drunter schieben. Oder man könnte auch mal irgendwie das Stillkissen unter die Matratze schieben. Oder eine Decke. Irgendetwas unter die Beine geschoben, unter die Matratze. Wenige Winkel bringen da was, um dem Körper für den Rückfluss von Wasser und Blut über Nacht zu helfen. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn ihr morgens aufsteht und merkt, die Wassereinlagerungen in den Beinen sind deutlich weniger geworden. Ansonsten, wenn es so gar nicht geht, wären natürlich auch nochmal solche Thrombosestrümpfe etwas, die einfach durch die Kompression von außen helfen, das Wasser erst gar nicht so absacken zu lassen. Ich empfehle das vor allen Dingen Frauen, wo wir schon so eine Neigung zu Wassereinlagerungen haben und die dann vielleicht auch noch in Kombination in einer stehenden Position, ich sag jetzt mal Friseurinnen, das ist ja jetzt so der klassischste Beruf, wo die ganz häufig stehen. Die haben zwar auch ganz häufig schon mal so diese Hocker, wenn die schneiden oder sowas, dass die mal sitzen, aber die Hauptarbeit finde ich immer so, wenn ich meine Friseurin angucke, die steht auch einfach ganz, ganz viel. Und da muss man einfach ein bisschen Vorsorge treffen. Ich weiß, die sind nicht super sexy, aber darum geht's ja auch nicht. Aber den Benefit, den sie bringen, das ist einfach eine gute Geschichte. Ansonsten die Wadenpumpe anregen. Also sportlich aktiv sein, auch hier natürlich an heißen Tagen eher die ganz frühen Morgenstunden oder die späten Abendstunden dafür nutzen. Aber auch, wenn ihr euch irgendwie bewegt, zum Kopierer hinlauft oder an die Kaffeemaschine oder irgendwas holt, dass ihr wirklich mal so ein bisschen richtig stark von den Fußballen auf die Fersen abrollt und mal richtig das Bein und die Muskulatur im Bein auf, ja, Wallung bringt, damit das Blut richtig gut hier nochmal alles anregt. Wer jetzt wirklich schon so starke Wassereinlagerungen hat, dass er sagt, mir passen eigentlich kaum noch Schuhe, ich kann nur noch in so Gesundheitslatschen mit ganz weit gestellten Riemchen laufen, da muss man natürlich dann auch einschreiten. Hier wäre Ruhe auf jeden Fall eine gute Geschichte, wirklich so aus dem Berufsalltag mal herausnehmen ein paar Tage, die Beine hochlegen, halt den ganzen Tag, Kartoffeltage machen. Die gehen aber wirklich nur in Kombination mit Ruhe. Es bringt nichts, wenn eine Frau den ganzen Tag irgendwie rotiert und arbeitet und dann auch noch Kartoffeltage macht und versucht dabei zu entwässern. Das geht wirklich nur immer in der Kombination gut, wenn die Frauen Ruhe haben. Das würde bedeuten, sie isst mal 2-3 Tage alles rund um die Kartoffel. Kartoffelsalat, Salzkartoffel, Pellkartoffel, Kartoffeln mit Quark, Kartoffelgratin, Kartoffelsuppe. Keine Ahnung, euch fallen sicherlich noch 10 andere Sachen ein. Von Pommes würde ich jetzt mal gerade abraten, denn alles, was fett ist, süß ist, das zieht eher Wasser an. Von daher müssten die Kartoffeln schon ohne Fritteuse auskommen. Und dann würde ich euch noch anraten, euer Essen, was ihr jetzt vielleicht schon im Topf gesalzen habt, auf eurem eigenen Teller nochmal etwas stärker nachsalzen. Denn wenn wir das Salz in den Gefäßen, den Salzgehalt dort erhöhen, dann wirkt Salz immer anziehend für Wasser. Also Wasser möchte immer dahin, wo die Salzkonzentration höher ist und wird von daher eher in das in das Gefäßsystem zurückgezogen. Einen ähnlichen Effekt könnt ihr schaffen, wenn ihr Salzbäder macht. Das heißt also, ich schaffe in der Badewanne eine hohe Konzentration an Salz. Das schafft ihr, indem ihr euch so einen Beutel totes Meersalz in der Drogerie holt, eine Badewanne einlasst und wirklich eine richtig gesättigte Salzlösung herstellt. Bitte macht sowas nie alleine, sondern immer, dass jemand in der Wohnung mit ist, dass wenn euer Kreislauf vielleicht in der Badewanne absackt, dass ihr immer Hilfe holen könnt und sich dann mal so 30 bis 40 Minuten in diese hohe Salzkonzentration legen mit dem ganzen Körper. Auch das bringt Entlastung. Ich wohne ja sehr ländlich und in der Rhön und wir haben hier in der Rhön, wir haben ja nicht viel, aber wir haben ganz viele Kneippbecken. Und die Kneippbecken, da schicke ich meine Frauen in der Schwangerschaft auch ganz regelmäßig hin. Für diejenigen, die jetzt sagen, was ist das denn, eine Kneipe oder was? Nee, also ihr sollt keine Kneipentour machen, da schickt ihr vielleicht eher eure Männer hin, sondern das sind Becken mit richtig kaltem Wasser. Und dieses Wasser geht so, ja, bis an die Knie, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann wartet man da durch, also wie so ein Storch im Salat und hält eben für diese Runde das kalte Wasser aus. Dann geht man raus, läuft eine Runde außen, dass das Bein wieder warm wird. Und dann kann man das gerne nochmal wiederholen. Und das wirkt schon, also das Wasser ist richtig, richtig, richtig kalt. Das wirkt richtig gut zusammenziehend. Also man ist schon eher froh, wenn diese Runde rum ist. Und an diesen Kneippbecken oder an vielen Kneippbecken gibt es auch solche Armtauchbecken. Die sind auch toll, gerade wenn sich die Wassereinlagerung in den Händen und in den Unterarmen abspielen. Dann taucht man dort für einen kurzen Moment den ganzen Unterarm ein. Da geht auch so fast ein bisschen Oberarm noch mit rein, hält das einen Moment aus und kommt wieder raus. Ihr glaubt gar nicht, wie erfrischend und abkühlend das ist. Ich mache dieses Programm Fit und Chaise an einem Park, da befindet sich direkt im Anschluss ein Kneippbecken. Und wenn das so richtig heiß ist, also dieses Armbecken, wenn ich auch manchmal keine Zeit habe, die Schuhe auszuziehen und zu sagen, ich gönne mir jetzt diese Viertelstunde noch zum Durchwarten, aber dieses Armbecken ist mega angenehm. Und das geht halt total schnell, dann lasse ich die Arme auch richtig nass, dass die dann wirklich an der Luft so abtrocknen. Und das ist so richtig mal was zum Durchatmen. Also haltet mal die Augen offen, ob nicht auch bei euch in der näheren Umgebung ein solches Kneippbecken und Armtauchbecken sich befindet. Die sind wirklich super und für Schwangere ist es eigentlich ein Muss. Morgens eine Runde hin, abends eine Runde hin. Das ist für die Beine, für eure Venen, für Vorbeugen, für Krampfadern, Wassereinlagerung, einfach eine richtig super gute Geschichte. Also sozusagen Wellness für die Beine und für die Arme. Das wären jetzt mal aus meiner Sicht so ein bisschen die Problemfelder, die in der Schwangerschaft im Sommer auftauchen können. Jetzt möchte ich natürlich auch nochmal, ich habe das wieder psychologisch gut gemacht, zu den positiven und zu den ja besonders ja, schönen Dingen kommen, die wir besonders nochmal im Sommer für eine Schwangerschaft hervorheben können und die das Ganze angenehmer gestalten. Und zwar finde ich hier, der Sommer ist eine Zeit, in der wir aktiver sind. Oder vielleicht gehe ich auch nur von mir aus, aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Hallenbädern. Ich mag diesen Chlorgeruch überhaupt gar nicht. Ist für mich echt eine Strafe, wenn ich im Winter schwimmen gehen soll. Im Sommer im Freibad ohne diesen Chlorgeruch und draußen und finde ich total schön. Und Schwimmen ist natürlich auch für eine Schwangere eine super mega schöne Geschichte. Zum einen wirst du merken, sobald du Stückchen für Stückchen diese Treppe nach unten gehst, dass das Gewicht vom Bauch verschwindet. Das ist so eine Schwerelosigkeit, du fühlst dich leicht und beweglich, wenn du auch draußen eher das Gefühl hast, boah, ich bin ja nur noch so ein unbeweglicher, schwerer Klotz, der sich hin und her bewegt, ne? Das ist ja so in den letzten Wochen auch echt anstrengend, ist im Wasser sofort weg. Und es sind natürlich ganz schonende Bewegungen, gelenkschonend ist das Ganze und du kannst einfach draußen schwimmen. Also Rückenschwimmen, Brustschwimmen, guck vielleicht wirklich, wann das Schwimmbad wenig frequentiert ist, sodass du da keine Angst haben musst, dass da so ein Gewusel im Becken ist, dass dir vielleicht jemand an den Bauch tritt. Ich beobachte hier in den letzten Jahren, wenn ich mal so zurückdenke an meine Kindheit, was da im Schwimmbad los war und was da heute los ist, dass das total locker, flockig machbar ist. Ich hoffe, bei dir in der Umgebung auch. Aber Schwimmen ist wirklich ein ganz toller Sport für Schwangere. Und dann kannst du ja immer wieder das deinem Tempo anpassen, dann bleibst du einen Moment am Rand, hältst dich mit den Armen fest, machst nur so ein bisschen Beinbewegung, ne, hilfst dir damit und dann schwimmst du mal wieder 2, 3 Bahnen, dann bleibst du mal wieder sitzen, bewegst nur die Beine oder machst eine Pause und gehst nach einer Stunde nochmal. Also wirklich etwas ganz Empfehlenswertes. Ich finde auch im Sommer sehe ich viel mehr Menschen draußen spazieren gehen. Dadurch, dass ich einen Hund habe, gehe ich natürlich auch im Winter, im Frühling und im Herbst und bei schlechtem und bei gutem Wetter Gassi. Aber ich finde immer, man sieht einfach bei guter Witterung und draußen im Sommer viel mehr Menschen, die sich einfach ja von dem guten Wetter auch nochmal angezogen fühlen, sich draußen zu bewegen. Radfahren ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Hier denk dran, dass du dir vielleicht aus der Rennradposition oder Mountainbike-Position dich eher nochmal daran orientierst, deinen Lenker höher zu stellen, den Sattel etwas tiefer. Es muss nicht komplett in eine Hollandradposition kommen, aber dass du eben bequemer mit dem Bauch auch sitzen kannst. Und versuch wirklich hier an mal kühleren Sommertagen oder eben nochmal frühs morgens und abends dich so ein bisschen zu bewegen. Den Kreislauf regt das natürlich auch noch mal gut an. Und was ich einen absolut positiven Faktor im Sommer finde, der natürlich auch zur Folge hat, dass du diese Idee auch mit in den Herbst und Winter nimmst, ist, dass wir Obst, Gemüse und Früchte vielleicht aus dem heimischen Garten nehmen können, also auch hier uns noch mal viel gesünder ernähren können. Natürlich auch, wenn wir keinen eigenen Garten haben, eher mal regional gucken können. Mensch, jetzt wächst ja alles bei uns in Deutschland. Jetzt brauche ich doch das nicht irgendwie von der anderen Seite der Erde irgendwie aus dem Supermarkt kaufen, sondern kann wirklich eher auf regionales, saisonales Obst, Gemüse und Früchte zurückgreifen. Und das fördert natürlich auch noch mal so ein bisschen unser Wohlbefinden und natürlich auch die Versorgung mit wertvollen Mikronährstoffen für die Schwangerschaft. Und ich finde immer so, wenn man da mal so bewusst ein bisschen die Augen für offen hält, für dieses regionale, saisonale, dann wäre das aus dem Sommer natürlich, und das war ja so meine Idee, für dich übertragbar in den Herbst und Winter. Und das, finde ich, sind absolut positive Punkte, die wir so als Schwangere im Sommer nochmal für uns in Kauf nehmen können und mitnehmen können. Ihr Lieben, jetzt heißt es einfach weiter schwitzen. Ich hoffe, du hast während dieser Podcast-Folge ordentlich das Glas gehoben und kannst vielleicht sagen, ich habe jetzt einen Liter getrunken, das war doch schon mal ganz erfolgreich. Oder hast dir schon deinen Klingelton, der Erinnerungston zum Trinken eingegeben? Auf jeden Fall wünsche ich dir für die nächsten Tage weiterhin frohes Schwitzen, gutes Durchkommen, halte deinen Kreislauf fit und versuchen wir einfach, diese Wärme einzuspeichern für den nächsten kalten Winter. Also mach das Beste draus, eine gute Woche dir. Mach's gut, ciao, ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.